Unter www.d76.club gibt es jetzt Produkte zu kaufen. Quartetts, andere Spiele, Skatblatt, digitalen Bagel, Hoodies, Trucker Cappies, Dämpfer und jeden Monat kommen neue Produkte hinzu. Also schaut euch um unter www.d76.club und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Ehrenmitglied werden. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Christoph Bedürftig von Tennistransfer. Herzlich willkommen, Christoph.
Grüß dich, Tom, und danke für die Einladung. Hab mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Hi.
Ich freue mich viel mehr. Du bist Jahrgang 1981.
Yes.
Du hast mir einen super Fragebogen ausgefüllt. Da werde ich auch die ein oder andere Anekdote herauskitzeln aus dich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Aber hauptsächlich, nennen wir das Kind beim Namen, sprechen wir über die neue Plattform, die du gegründet hast, Tennistransfer.
Gerne.
Wie rum wollen wir anfangen? Wollen wir erst über Tennistransfer sprechen oder willst du erstmal ganz kurz erzählen, wie du zum Tennis gekommen bist? Macht ja Sinn, ne?
Ja, dann erzähle ich kurz, wie ich zum Tennis gekommen
Gerne.
Bin. Da gibt es nämlich schon eine schöne Holzschläger-Anekdote und ich folge eurem Podcast von Beginn an, weil ihr auch aus der Generation Holzschläger noch entstammt. Da konnte ich also sehr, sehr mitfühlen. Es gibt ein Foto von mir, wie ich im Sommer 85 das erste Mal mit einem Schläger gegen unsere Hauswand spiele. So haben viele von uns angefangen. Es waren Holzschläger. Ich trage Gummistiefel dabei, bin 4 Jahre alt und während ich gegen die Wohnzimmerwand spiele, von außen natürlich, schauen drin meine Eltern das Finale Boris Becker gegen Kevin Curran. Und das war mein erstes Tenniserlebnis, bedeutsam, weil daraus wurde dann ein ganzes Tennisleben. Ich liebe ja diesen Spruch, wie die Fußballer immer sagen, ich wäre fast Profi geworden, dann hatte ich Kreuzband. Das war bei mir nicht so, aber ich war auf einem guten Wege und mit circa 18 Jahren gehörte ich zu den besten 75 Spielern in Deutschland. Meine Eltern haben gesagt, komm, probier's in den USA, wir zahlen dir ein Jahr lang Bolitieri, dann sehen wir weiter. Mhm. Und dann hatte ich das erste Mal eine feste Freundin und habe mich nicht getraut, ins Ausland zu gehen.
Oh.
Die Beziehung hielt ein Jahr und der Zug ist dann ohne mich abgefahren, aber die Leidenschaft war nicht weg und so habe ich immer weiter gespielt, später auch nochmal in der Herren 30 Bundesliga, in der Nordliga der Herren, also alles nicht mehr so bedeutsam, aber schon auf einem ordentlichen Niveau.
Na, immerhin.
Genau, und die Tennisliebe ist geblieben. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich aber trotzdem in meinem geliebten Sport arbeiten, ohne ein Trainer zu sein? Ich hatte damals einen Denkfehler. Ich dachte, es gibt nur Spieler und Trainer im Profizirkus.
Mhm.
Und ja, Profi ging nicht mehr. Trainer wollte ich nicht oder wusste auch gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Und dann habe ich angefangen, mich auch in der psychotherapeutischen und psychologischen Schiene fortzubilden, habe viele Ausbildungen gemacht. Und da wurde mir sehr schnell klar, ich möchte als Mentalcoach und Karriereberater mit Profis arbeiten. Das wurde sehr, sehr deutlich. Ich wusste aber nicht, wie ich an die rankommen soll. Glücklicherweise war der Springer Verlag an meinem Thema interessiert und ich habe dann ein Buch geschrieben, 2016. Das sollte mir später noch helfen, aber ich war ja nur noch angestellt in einer Unternehmensberatung, kurz vor dem Buch, und habe mich dann immer gefragt, wie kann es jetzt gehen, ich möchte das machen, bin hier angestellt, keine Ahnung. Und dann hat sich etwas sehr, sehr Schicksalhaftes ereignet, ein 50-sekündiges YouTube-Video von Günter Bresnik bei den French Open 2014. Da hat er extrem unsympathisch, wer ihn kennt, weiß, der ist nicht unsympathisch, aber er wirkt schnell so. Ja.
Ey, weißt du was? Ich habe den auch kennengelernt auf dem Tenniskongress in München.
Ja.
Natürlich ist der unsympathisch.
Ja.
Nennen wir das Kind beim Namen. Das ist ein geiler Typ und eine spannende Person und eine ja, aber vom Charakter her, aber natürlich ist der unsympathisch. Ja. Nennen wir das Kind beim Namen.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Es gibt in dieser systemischen Welt, der ich entstamme, als systemischer Coach, gibt es einen tollen Satz, der heißt, Menschen sind nichts, sie verhalten sich. Jetzt würde man also aus unserer Sicht sagen, ja, Günter Bresnik verhält sich unsympathisch. Und das kann ich kann das durchaus nachempfinden. Ich habe das ja auch so wahrgenommen in diesem Video. Und als wir dann zusammengearbeitet haben, wie das passiert ist, erzähle ich gleich, zeigte sich, aha, er hat auch andere Seiten in den Einzelgesprächen etc. Was ich sagen wollte, er hat also 2014 einen Coach, er hat nicht näher beschrieben, was er damit meint, er hat einen Coach gesucht für seine Akademie in Wien, die war zurzeit durch Dominik Thiem als Zugpferd prall gefüllt und hat da so ein Casting ausgelobt. Und ich dachte nach dem Video, wer ist denn so bekloppt und bewirbt sich bei dem Typen? Du sollst viel arbeiten, keine Pausen, viel reisen, wenig verdienen. Na, wer war so bekloppt, sich bei dem Casting zu bewerben? Ich. Und dann hat mich der Vater von Dominik Thiem kurz danach eingeladen, ich soll mal zum Vorspielen kommen. Ich dachte, okay, super, habe einen Tag Urlaub genommen, ich war ja noch angestellt. Bin nach Wien geflogen, bin da völlig gerädert angekommen und musste dann 6 Stunden vorspielen mit 40 anderen Trainern, die sich da beworben haben. Und also ich war im 7. Himmel, es hat unglaublich Spaß gemacht in diesem professionellen Umfeld, in dieser Akademie. Und am Ende des Tages, und da habe ich echt viel fürs Leben gelernt, kam Günter Bresnik auf mich zu und hat gesagt, du bist der Einzige aus Deutschland hier und du liebst, was du tust. Das sehe ich aus 100 Metern Entfernung und deswegen nehme ich dich. So, und dann war ich natürlich total baff und dachte, jetzt werden meine Träume wahr. Und dann ist was Interessantes passiert. Er hat mir ein Angebot gemacht, das war so schlecht, das konnte ich gar nicht annehmen, also wirtschaftlich, weil es war klar, wenn ich das mache, kann ich nicht mal mehr meine Miete bezahlen.
Sag doch mal eine grobe Hausnummer, worüber reden wir? Was, also reden wir über 5 Euro die Stunde oder 1.000 Euro im Monat oder
ja,
mit einem dicken Daumen?
Es wäre auf freiberuflicher Basis gewesen und wurde es auch, deswegen musste ich Freiberufler werden. Und ich meine mich zu erinnern, ist ja 11 Jahre her, es waren 25 Euro die Stunde.
Okay.
Ja. Okay. Und da man nicht planen konnte, wie viele Stunden er einen jetzt pro Monat da beschäftigt und braucht, war das eigentlich unmachbar. Das Gute war jetzt wiederum, mein Wunsch, wie sehr ich das will, wurde auf die Probe gestellt. Und mir war glasklar, im Jahr 1999, als meine Eltern sagten, hier, wir schicken dich in die USA zu Bollettieri, habe ich den Zug wegfahren lassen. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann werde ich mir das nie verzeihen. Ich muss jetzt einen Weg finden, ich will das unbedingt und wenn ich drauf zahle. Und dann kam mir die Idee, ich habe meinem Chef damals in der Unternehmensberatung einfach angeboten, bei völliger Offenheit und Transparenz, du, ich habe diese Chance, du kennst meine Tennisgeschichte, ich möchte das gerne machen und würde für dich auf Rechnung weiterarbeiten. Erlaubst du das? Und dieser Chef konnte das total mitfühlen und hat gesagt, du musst das machen, das wirst du dir sonst nie verzeihen. Ja. Ich beschäftige dich auf Rechnung. Und so bin ich selbstständig geworden und hatte dann plötzlich, auch nach kurzer Zusammenarbeit nur, jedoch diesen Namen Bresnik in meiner Vita. Das heißt, Leute, die danach kamen, haben aufmerksamer zugehört, weil der da stand. Wie kurz das war, wie wenig, war ja völlig egal. Ich habe für den gearbeitet und das hilft mir bis heute.
Aber interessant, was der für einen Aufwand betreibt für so ein Casting. Finde ich total nachvollziehbar und finde ich auch gut, wenn man diesbezüglich da intensiver Leute durch ein Assessment Center durchjagt. Aber ich würde immer von der Reihenfolge sagen, pass mal auf, ich nenne euch vorher die Rahmenbedingungen, weil dann musst du nicht 40 Leute casten, absolut, sondern wahrscheinlich eher 10.
Ja.
Okay, sei es drum. Also von der Reihenfolge her
absolut.
Hätte ich es anders gemacht.
Ja.
Nichtsdestotrotz, größte Hochachtung natürlich vor der Lebensleistung, aber wirklich ein harter Hund, absolut, beinhart,
ja,
auch in der Ansprache der Spieler,
Wahnsinn,
in seiner Meinung, aber auch sehr polarisierend und es gibt durchaus wirklich auch Leute, die sagen, nee, so nicht, so bitte nicht,
absolut,
aber es gibt, der Erfolg gibt ihm recht, ja, er hat viele nach oben gebracht.
Ja.
So, jetzt kommen wir mal ganz kurz auf deine Vita, also Braunschweiger THC, Lieblingsprofi Zverev, Shelton Bublik, soweit so unspektakulär, aber All-Time Lieblingsspieler, Agassi und Vorbild auch im Tennis, das ist er.
Also nach wie vor
legst du bald mit Pickleball los?
In keinem Fall. Ich kommentiere öfter mal in den sozialen Medien, das ist Blasphemie. Also Pickleball und Paddle ist für mich Gotteslästerung. Ich übertreibe natürlich, ja, ist klar. Aber ich habe da noch keinen Zugang gefunden. Ich weiß nicht, ob das irgendwann passiert. Aktuell ist es allerdings nicht so weit, weil ich auch sehr gerne und häufig noch selber spiele Tennis. Mal sehen, ob das so weit noch kommt. Aber ich spiele heute Tennis, wie ich spiele, wegen Agassi. Ich habe mit 13 wirklich bewusst entschieden, ich möchte so spielen. Am Anfang auch mit der Kleidung und den Haaren und dem Schläger alles nachgekauft und nachgemacht. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich das so einschliff.
Hast du gesagt, mit den Haaren nachgemacht?
Ja, ich hatte lange Haare und Cap, hinten den Zopf raus, so wie er in Wimbledon, als er das Finale damals gegen Ivan Nisevic gewonnen hat.
Hast du noch ein Foto für Social Media?
Boah, das finde ich bestimmt. Ja, habe ich noch.
Ich bitte drum.
Ja, schicke ich dir gerne. Okay. Interessant ist, diese Spielweise von Agassi, die ist höchst frustrierend, weil du gewinnst durch Winner oder verlierst durch Fehler, aber du wirst selten weggespielt. Es ist zum Beispiel völlig okay und angenehm, wenn du von einem stärkeren Spieler an dem Tag weggespielt wirst und der kommt ans Netz, der schlägt Winner. Das passiert aber nicht, wenn du immer den Anspruch hast, so zu spielen wie Agassi, also immer schneller als der andere, dann ist jeder Punkt eine Freude, aber jeder Fehler ist frustrierend, weil es immer selbst gemacht. Und interessanterweise lebe ich auch so. Das heißt, offensiv, ich probiere Dinge, ich gehe Risiko und wenn dann was schief geht, dann wegen mir. Das heißt, ich trage immer die Verantwortung und sehe die Vorteile daran, aber manchmal eben auch frustrierend.
Ja. Verstanden. Und ja, der Agassi hat dich inspiriert, offensichtlich bis heute. Wir werden gleich auch noch auf wirklich sehr lustige Anekdoten zu sprechen kommen und auf die Spieler. Ja. Das ist so ein kleiner Cliffhanger an der Stelle, die du noch nie mochtest. Ganz interessante Namen dabei. Sehr französisch angehaucht. Ja. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist unser Cliffhanger, lieber Christoph. Nun lass uns mal, jetzt kommt der Werbeblock, über Tennistransfer sprechen. Du hast ja, Stichwort Risiko, ein weiteres Unternehmen gegründet, eine Plattform, wo sich Spieler und Trainer im Internet treffen können. Habe ich das so in einem Satz richtig beschrieben? Wenn nicht, bitte ich dich herzlich jetzt um Ergänzung.
Ja, du hast das richtig beschrieben. Es kommen noch zwei Zielgruppen dazu, nämlich Mannschaftsführer, die Spieler suchen. Das sehen wir ja zweimal im Jahr, vor dem Winter, vor dem Sommer. Unser Kader ist nicht voll. Man sieht auch jetzt in den höchsten Klassen wieder in der Regionalliga, müssen welche zurückziehen, weil sie nicht genug Spieler hatten. Also auch dafür ist es da. Diese Menschen finden sich ja, aber es dauert aktuell immer noch sehr lang. Und zwar so lang wie 1995. Mhm. Und das heißt, wir sprechen Spieler an, Trainer an, Mannschaftsführer und dergleichen, so dass wir letztlich vier Suchen machen können. Die Idee ist entstanden, vielleicht erzähle ich das mal zum Einstieg.
Gerne.
Und das ist wieder so spannend, weil ich hätte die Idee schon 17 Mal haben können. Ich war schon oft in der Lage, weil ich auch Profis vermittle teilweise, dass ich so eine Plattform gebraucht hätte, wie so ein Datingportal oder mobile.de, ja, wo ich mir ein Auto suche und konfiguriere und filter. Aber die Idee kam eben nie. Und ich neige so zu Kalendersprüchen und da gibt es einen ganz tollen, der heißt, nichts ist so stark wie die Idee, deren Zeit gekommen ist. Und scheinbar ist sie letzten Sommer gekommen, in Uslar beim ITF. Ich saß in der Umkleidekabine, weil ich als Sponsor so ein kleines Fun-Doppel spielen durfte, saß ich mit Justin Engel und unserem deutschen Bundestrainer, also seinem Trainer der Jugend, saßen wir zusammen in der Umkleidekabine und der argentinische Gegner von Justin Engel war auch dabei und dann zeigte sich in der Regenpause in der Umkleide, dass der Argentinier einen Club sucht in Deutschland. Er hat gehört, dass man da gut verdienen kann in der Bundesliga, der war auch sehr stark und dann hat er gefragt, kann ich hier in Deutschland Bundesliga spielen und dann sagte der Bundestrainer, du, tut mir leid, da habe ich kein Netzwerk, keine Ahnung. Und ich dachte so, was? Er hat kein Netzwerk? Wir haben doch 2024. Okay, es braucht eine digitale Lösung. Hm. Und in dem Moment ist die Idee wirklich vom Himmel gefallen. Und wir Männer kennen das, ja. Wir sitzen alle mal beieinander und haben eine Geschäftsidee und in der Regel wird da nichts draus, ja. Und deswegen sagte mein Marketingberater, der mich auch begleitet, der reichste Ort der Welt ist der Friedhof, weil da liegen all die guten Ideen. Und ich kenne das auch und habe viele Ideen nicht umgesetzt, aber die hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich konnte nicht mehr vom Laptop ablassen und aufhören, Konzepte zu schreiben. Ja, und dann haben wir im Spätsommer letzten Jahres angefangen, die Plattform von null an zu entwickeln mit befreundeten Softwareentwicklern aus Spanien. Ja, und jetzt ist das Ding live seit 1. März und ich kann mir als Spieler in einer neuen Stadt ein Team suchen. Das ist schon passiert. Ich kann als Team, was den Kader verstärken möchte, einen Spieler suchen. Trainer suchen Jobs und umgekehrt Clubs finden Trainer. Also diese vier Suchen gibt es und es klappt hervorragend bis jetzt. Ich bin total angetan, wie das angenommen wird. Es gibt etwas Besonderes, vielleicht einen Satz noch. Es gibt ja durchaus Facebook-Gruppen klassischerweise, wo Trainer ihre Dienste anbieten. Das sieht man sehr häufig aus meiner Sicht.
Ja.
Aber andersrum findet man selten, dass die Clubs dort offene Stellen inserieren. Da wüsste ich als Trainer selber gar nicht, wo gucke ich denn jetzt?
Mhm.
Und wenn, dann dauert das sehr lang. Also ich habe zum Beispiel selber mal ein Team gesucht und es hat ein Jahr gedauert. Das heißt, ich hatte ein Jahr Tennispause, mangelnde Fitness, danach habe mehr gewogen und dann ist jeder Tag wieder einzusteigen auch immer schwerer.
Mhm.
Und alles klappt hervorragend, muss ich wirklich sagen. Und bei uns sind auch einige offene Stellen schon inseriert nach Monat 1. Ich bin total begeistert.
Cool. Also, wenn ich im Verein oder im Ehrenamt im Verein tätig bin, kann ich da auch eine Trainer, ein Inserat aufgeben, wie bei Stepstone? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Exakt so, genau so.
Ja, also wir suchen ab März für das und das.
Absolut. Man kann sich dann als Trainer auf der anderen Seite der Suche das total zurecht filtern und umgekehrt, wenn ich einen Trainer suche, kann ich mir auch filtern, wie viele Stunden brauche ich den, welche Lizenz soll der haben, welche Erfahrung und so weiter. Das Coole ist, jetzt lassen wir das erstmal kostenlos eine Weile, weil idealerweise finden wir am Ende einen Werbepartner wie, weiß ich nicht, Tennis Point oder so, um das auch kostenlos zu belassen für die Community. Zunächst kann man erstmal sagen, jeder ist auf jeden Fall erstmal 3 Monate kostenlos dabei.
Und dann kostet es aber was?
Das ist noch offen. Idealerweise gar nichts. Es wird auf keinen Fall 20 Euro im Monat übersteigen. Mhm. Das kann man dann auch monatlich kündigen, weil das Letzte, was wir machen wollen, ist wie so ein Fitnessstudio langlaufende Knebelverträge.
Ja.
Wir wissen ja auch selber, weil ich eben auch Mannschaftsführer schon war und Spieler etc. Naja, so eine Suche macht man vielleicht 2-mal im Jahr und nicht öfter. Nämlich für die nächste Saison. Und deswegen gehen wir in unserem Business Case davon aus, jemand meldet sich 1 oder 2-mal im Jahr an und dann auch sofort nach erfolgreicher Suche wieder ab. Das wollen wir supporten. Deswegen wird es maximal 20 Euro im Monat kosten. Idealerweise kostenlos. Aber wir haben so einen Affiliate-Link auf der Startseite. Wenn ich 2 Freunde einlade und die melden sich mit dem Link an, bin ich gleich mal ein Jahr kostenlos dabei. Also ich will darauf hinaus, wir bauen das wirklich für die Community, weil es da echt einen Bedarf gibt. Der schmerzt. Ich kenne das selbst. Und im zweiten Fall müssen wir natürlich auch Geld verdienen, weil das, wer sich ein bisschen mit Softwareentwicklung auskennt, das verschlingt natürlich ohne Ende. Und es darf auch was dabei rumkommen. Das ist schon auch ein Zeitfresser, der viel Freude macht. Aber das ist mal der Grundgedanke.
Klar, ist ja nicht nur ein Hobby an der Stelle.
Ja.
Dann lass uns doch gerne nochmal über den Business Case ein bisschen sprechen und über das Thema Finanzierung meinetwegen.
Ja.
Verrate die Zahlen, die du verraten möchtest.
Ja.
Bist du open for business? Suchst du Investoren vielleicht sogar? Wie viel hast du investiert? Also nochmal, keine indiskrete Frage hiermit gestellt, sondern bitte erzähl das, was du erzählen möchtest diesbezüglich.
Gerne. Also investiert habe ich bisher nur aus privatem Vermögen, also aus der Altersvorsorge sozusagen. Ich habe einen mittleren 5-stelligen Betrag bisher ausgegeben. Und es gibt eine schöne romantische Success-Story. Mein Vater hat die Idee sehr unterstützt, weil der hat mich auch zum Tennis gebracht. Und der hat am Anfang 5% der Anteile gekauft.
Mhm.
Und jetzt haben wir einen potenziellen Investor aus Berlin getroffen. Und der hat uns bewertet. Und zwar aktuell mit einem hohen 6-stelligen Betrag.
Mhm.
Und ich konnte meinem Vater nach dem Meeting sagen, dein Invest hat sich schon 7-facht. Da hat sich mein Vater natürlich sehr gefreut. Nun ist die Idee gar nicht, das loszuwerden, das Baby, und zu verkaufen, weil unter uns, es macht zu viel Freude. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt käme Tennis Channel oder wer auch immer und sagt, hör auf damit, oder My Big Point. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum die nicht selber auf die Idee gekommen sind. Aber gut, viele kommen auch auf die Idee und machen dann eben nichts. Ich habe mir manchmal vorgestellt, wie wäre das denn, wenn dir das so jemand abkaufen will? Und ich sage, das macht so viel Spaß. Dann wäre die Reise ja vorbei und von dem Geld, könnte ich mir was kaufen, aber die Freude könnte ich mir eben nicht kaufen. Und insofern sind wir jetzt weiterhin offen für Investoren und würden Anteile verkaufen und sind da total gesprächsbereit. Die Nutzerzahlen steigen also für meine Begriffe und gemessen an meiner Erwartung sehr positiv.
Mhm.
Also wir sind in Kürze 3-stellig. Das klingt nicht viel, aber wenn sich das so weiterentwickelt. Wir haben ganz klares Business-Ziel, 5.000 User, dieses Jahr noch. Mhm. Und ich bin total guter Dinge und bin in Gesprächen und wie gesagt total offen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel auch bei Höhle der Löwen beworben.
Ah, um na, guck mal, wenn ich jetzt der Löwe wäre, dann würde ich sagen, duzt man sich da?
Ja,
ne?
Ja.
Christoph, wie viele Anteile möchtest du abgeben für auf Grundlage welcher Bewertung? Also wenn du jetzt den Pitch bei Höhle der Löwen hättest, was würdest du da sagen? 20% für?
Genau, ich würde 25% abgeben für 200.000 Euro.
Okay, guck mal, das ist doch eine klare Aussage. Genau. Mal gucken, vielleicht meldet sich ja irgendjemand hier.
Vielleicht.
Ne, könnt euch gerne bei mir melden oder natürlich direkt bei dir. Dich erreicht man ja über LinkedIn bestimmt. Das ist ja die gängige Plattform für sowas, denke ich.
Absolut.
Aber ansonsten bist du doch sicherlich nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten mit Tennistransfer, oder?
Absolut. Wir sind bei Instagram unterwegs, da machen wir quasi mal den seriösen Teil der Werbung. Ich betone das Wort seriös, weil ja, ich habe ja einen Marketingberater, weil ich auch weiß, wo meine Grenzen sind und was ich nicht so gut kann. Und der hat gesagt, wiederholt und wiederholt, du musst TikTok machen. Und ich dachte, oh Gott. Ich habe mich selber angehört wie so ein Opa, ja. Aber bei manchen, du lachst schon, vielleicht kannst du das also nachfühlen.
Ja, weil ich mich genauso fühle. Ich bin da nicht und ich sehe meine Tochter, wie die bei TikTok irgendwas macht und ich denke,
Ja, absolut. Und bei manchen Tools hat man eben Widerstände, das gehört wohl zum Zahn der Zeit. Aber ich habe es jetzt mal ausprobiert und es macht derart Spaß. Also das kann ich nur empfehlen, uns bei TikTok zu folgen, weil es ist wirklich richtig lustig. Und da geht es nur um Sichtbarkeit. Also ich glaube jetzt mal eben nicht, dass sich deswegen jemand anmeldet, weil das ist wirklich überwiegend funny, weil mir das persönlich sehr viel Spaß macht. Hätte ich gar nicht gedacht, solche Videos da zu kreieren. Es ist unglaublich, wie schnell die sichtbar werden. Nach Minuten schon hat man da hunderte Views. Aber es ist wirklich richtig lustig und unterhaltsam. Also ich kann nur empfehlen, da mal durchzuswipen.
Okay, also Insta, TikTok. Dann, wenn man persönlich dich ansprechen möchte, LinkedIn, Christoph Bedürftig. Yes. Und dann hast du ja jetzt diese Plattform ins Leben gerufen. Gibt es da hingehend dann, ich kann natürlich einen Link in die Shownotes packen.
Ja.
Irgendwas, was ich jetzt da den Hörern irgendwie anbieten kann oder wenn mich Leute ansprechen, was soll ich denen sagen?
Ja, also ich kann nur empfehlen, sich direkt mal zu registrieren und sich umzuschauen. Es gibt ja auch einige, denn wir haben auch schon Profis auf der Plattform. Also wir haben so ein paar Highlights, da muss ich wirklich sagen, wow, die besten Spieler Deutschlands, Ü40 sind teilweise dabei, Ex-Profis, es sind auch schon Kollegen aus dem Ausland dabei. Manche wollen aber nicht gesehen werden, die wollen also nur gucken, nicht anfassen, sozusagen. Und dafür haben wir einen Inkognito-Button, das heißt, wenn man sein Profil ausfüllt, kann man den klicken und dann wird man nicht gefunden.
Ja.
Und mit dem Wissen, das ist kostenlos, kann man im Moment gar nichts falsch machen. Man kann sich umschauen, man kann in der Community ähnlich wie bei Facebook was posten, inserieren. Man kann zum Beispiel auch ein paar Schläger verkaufen, wenn man das möchte. Das heißt, vielleicht werden wir auch zu so einem kleinen eBay für Tennis.
Mhm.
Das wird sich entwickeln. Wir haben mal ein sogenanntes Minimum Viable Product geliefert und jetzt vertesten wir das. Das heißt, mit den vielen Usern, die wir schon haben, viel in Häkchen natürlich, kriegen wir so viel Feedback, dass wir ab jetzt nur noch Feedback umsetzen. Das heißt, wir bauen nichts mehr, von dem ich jetzt glaube, weil ich habe ja nur einen Kopf, das ist gut für die Community, sondern wir bauen im Grunde nur noch das, was sich die Community wünscht. Das heißt, es wäre auch super hilfreich, wenn man auf Feedback klickt bei uns und dann kann man da Wünsche eintragen, wie aus einem Wunschzettel beim Weihnachtsmann. Und wir setzen die dann um, priorisieren das natürlich.
Mhm.
Kann ich nur für werben.
Ja, also die Software lebt natürlich, die ist ja in permanenter Weiterentwicklung sicherlich.
Absolut.
Und im halben Jahr sieht das anders aus wie in zwei Jahren. Dann ist ja vollkommen logisch. Das kann sich ja jeder, denke ich, vorstellen. So, und jetzt kommen wir mal zu deinen Spielern, die du nie mochtest und zu deinen sensationellen Anekdoten, die du hier angedeutet hast bei mir auf dem Fragebogen, die ich ja en Detail dann auch noch nicht kenne. Aber erstmal möchte ich sagen, ein Name, der mir wirklich komplett entfallen ist, Oliver Deletre.
Ja.
Ich weiß, der hat in den 90er Jahren am Roten Baum auch mitgezockt, würde ich behaupten.
Mhm.
Ich habe nicht nachgeguckt, ich schwöre beim heiligen Tennisgott, ich sage Highest Ranking Deletre, du kannst gerne auch gleich eine Zahl nennen, ich sage 29.
Mhm.
Was sagst du? Ich google das gleich.
Ich sage 79.
Oh, 79.
Okay. Ich habe es auch nicht recherchiert.
Und aber den mochtest du nicht. Und heute Mouté und Gaston.
Absolut.
Erzähl mal, wieso, weshalb, warum?
Ich finde es jetzt faszinierend, auch wenn ich es jetzt höre bei dir, es sind alles Franzosen, das hat damit rein gar nichts zu tun. Ja, also
gut.
Das ist jetzt reiner Zufall. Deren Gehabe auf dem Platz, das war bei De Lettre anders. Der hat aus meiner Sicht nur hässlich gespielt und das war für mich als Jugendlicher ein Argument, den nicht zu mögen. Ja, also sehr oberflächlich.
Ist doch in Ordnung.
Ja, sehr oberflächlich.
In aller Herrgotts Namen.
Und bei den anderen, muss ich sagen, deren Gehabe auf dem Platz finde ich nicht angemessen. Das kann man sich mal rausnehmen, wenn man extrem überzeugt hat durch Leistung, finde ich. Das ist da nicht der Fall. Dazu kommt, ich habe ja selbst mal ordentlich Tennis gespielt, wenn ich mich in die Lage des Gegners versetze, ich würde ja durchdrehen. Das würde ich nicht aushalten, ja. Also Linkshänder als Gegner sind immer schon mal speziell, damit muss man umgehen können, aber dann noch sowas, ich würde ja ausflippen. Ja.
Schlimm, ne?
Ja.
Oh, jetzt, ja, gerade jüngst hat auch Mouté sich einen Klopper erlaubt, ne? Bei irgendeinem Turnier.
Er hat sich wieder mit dem Publikum angelegt, wenn das ist, was du meinst.
Ja, ja. Ach, ich, also immer wenn ich den sehe, dann denke ich halt auch so, Gott, ja, Mann, geht's denn hier eine Nummer kleiner irgendwie, ne?
Absolut.
Und Underarm-Surf geschenkt, meinetwegen, wirklich, kein Problem.
Ja.
Do it. Ja, aber das kann ich wirklich sehr, sehr nachvollziehen. De Lettre habe ich gar nicht mehr auf dem Radar. Ja. Highest Ranking 33.
Oh, wow, du warst näher dran. Hätte ich nicht
immerhin
gedacht. Ja.
2,7 Millionen Dollar Preisgeld. Franzose, logischerweise. Jahrgang 67. Beckers Jahrgang. Mhm. Quasi. Ja, Turn Pro 86. Also der hat genau die Becker-Ära dann mitgemacht.
Ja. Und was der wohl heute macht. Ja, interessant.
Auf jeden Fall hat er ein ordentliches Gewicht bei 85 Kilo und einer Größe von 1,68.
Ja,
wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, aber das ist schon ja ein interessantes Verhältnis, möchte ich mal sagen.
Ich versuche mir mal vorzustellen, wenn ich Spielern zuschaue, egal ob live oder im Fernsehen, was würden die beruflich machen, wenn sie nicht Tennisspieler werden? Das mache ich nur am Aussehen fest.
Ja.
Und das ist interessant. De Lettre beispielsweise würde ich wahrscheinlich in der Versicherung sehen oder so. Ich weiß nicht wieso.
Ja,
aber das
nicht?
Ist eine spannende Frage, wenn man mal Tennis guckt, ist ein bisschen langweilig, dann kann man das Zuschauererlebnis dadurch so ein bisschen unterhaltsamer gestalten.
Das bringt mich nämlich jetzt zu einem noch unangenehmeren Thema, nämlich deine schlimmsten Niederlage. Mit Abstand hast du geschrieben. Gegen Ex-ATP 400 Kohllöffel, ist das
richtig,
der Name?
Das ist der Nachname.
Ja. Wow, gut, kannte ich nicht. Du hast 3 Matchbälle gehabt in Ulm 1997. Was war da los?
Tja, ich habe vorher echt richtig gut gespielt, habe die Woche davor ein internationales Turnier in München gewonnen und bin da mit total viel Selbstbewusstsein angereist, habe die ersten 2 Runden dort auch. In Ulm war das beim TE-Turnier oder heute mittlerweile ITF, weiß ich gar nicht, ist auch egal. Das hat übrigens Michael Juschny gewonnen am Ende.
Mhm.
Den kennen wir alle noch.
Mhm.
Und bin da voller Selbstbewusstsein dann auch weiter durch die Runden. Und in der dritten Runde hatte ich eben Kohllöffel und im zweiten Satz 5-4 und Matchball, Rückhand, Longline ins Netz. Werde ich nie vergessen.
Mhm.
Und dann hatte ich bei 6-5 nochmal 2 Matchbälle und habe das dann verloren. Und es war damals so, und das war auch noch lange so, wenn mir das passiert ist, habe ich den dritten, und das passiert ja sehr oft im Tennis, mit 1-6, glaube ich, verloren, weil da waren die Dämme gebrochen und ich konnte nicht mehr, war total demotiviert. Das hat mich sehr lange verfolgt, weil wenn ich sehe, wer da mitgespielt hat und wer dieses Turnier auch später noch gewonnen hat, Zverev hat da auch mitgespielt, ich weiß nicht, ob er es gewonnen hat, in dem Jahr eben Michael Juschny. Ich habe mir immer eingebildet, also wer da erfolgreich spielt, der hätte wirklich Chancen gehabt. Und habe dann immer geglaubt, das kann ich ja nicht beweisen, das waren nur meine Gedanken, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich es vielleicht doch schaffen können.
Oh Mann.
Ich habe immer geglaubt, dass die Karriere da gescheitert ist. Das ist natürlich nicht so, aber der Gedanke hat ja immer sehr geschmerzt. Das war schon besonders. Und es mussten auch 2 Schläger an dem Tag dran glauben. Ja.
Oh.
Wilson Pro Staff Classic, schwarz-rot-gelb, werde ich nie vergessen. Inspiriert durch Edberg, Megaschläger.
Ja, ich habe ihn vor Augen. Den habe ich vor Augen, die Keule. Ja. So ein braunes Griffband, ne?
Genau.
Ja. Okay, aber dann versuchen wir jetzt mal die Stimmung ein bisschen aufzuheitern nach De Lettre, Mouté, Kohllöffel. Benzin alle nach Vorbereitung auf Doppel-Challenger ist das Stichwort. Ich habe ganz viel, ein Feuerwerk geht bei mir ab im Kopf, aber ich kriege das nicht zusammengesetzt.
Ja. Ich habe mal mit einer Herrn 40-Legende und früher Herrn 30-Legende, Daniel Höppner, der dürfte in Norddeutschland vielen ein Begriff sein, haben wir mal bei uns im Tennisclub beim Challenger, das war beim TC Grüngold Wolfsburg, haben wir mal eine Wildcard bekommen fürs Doppel. Und waren stolz wie Bolle und haben trainiert in Wolfsburg beim Turnier. Die erste Runde war noch irgendwie 2 Tage vor uns. Und dann sind wir mit meinem ersten Auto, damals Golf 3, vom Training zurück nach Braunschweig gefahren. Und da ist mir das Benzin ausgegangen auf der Autobahn. Das sind nur 20 Minuten Fahrt, aber es ist eben passiert. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann hat Höppi, liebe Grüße, hat gesagt, kein Problem, ich wollte eh noch ein bisschen laufen. Ich laufe jetzt los und hol uns Benzin. Und dann ist er losgejoggt. Ich bin auf der A2 auf dem Standstreifen mit dem Warnblinker gestanden und habe gewartet. Und plötzlich kam eine Nachricht im Radio, man möge bitte vorsichtig fahren auf der A2, da ist ein Fußgänger unterwegs. Okay, ich wusste, um wen es sich handelt. Und dann hat mein Telefon geklingelt, damals mein erstes Nokia. Und dann war Höppi am anderen Ende und dachte, du wirst nicht glauben, was passiert ist. So ein Glück. Ich habe eben einen leeren Benzinkanister hier an der Autobahn gefunden. Den nehme ich mit. Und in dem Moment, wo er das erzählt, passiert irgendwas und er fängt an zu schreien.
Ja.
Ich denke, was ist denn los? Was ist denn los? Ist alles okay? Und dann räusperte er sich, sagte, ich bin hier im Dunkeln ihn gerade in den Graben gefahren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich nichts getan, 20 Minuten später hielt dann die Polizei hinter mir. Höppi saß hinten drin mit leerem Benzinkanister. Das heißt, nach einer Stunde Weg war alles wie vorher und wir hatten kein Benzin. Die Polizei hat uns nämlich damals wissen lassen, wer deswegen liegen bleibt, muss eigentlich Strafe zahlen. Damit ihr keine zahlen müsst, wir drücken ein Auge zu, haben wir ihn hier wieder abgesetzt. Aber tja, Benzin hat er jetzt auch nicht. Das fand ich ein bisschen fies, da haben wir in ADAC gerufen, die Situation war gelöst.
Ja.
Aber ja, heikle Geschichte, wir lachen heute noch drüber. Wir sehen uns jede Woche, sind nach wie vor befreundet. Und das Challenger durften wir übrigens nicht spielen, weil einen Tag vor Auslosung hat sich Carsten Brasch angemeldet. Gut, und als Publikumsmagnet schlechthin damals mit seinem Korkenzieheraufschlag hat er uns dann rausgekegelt und die Wildcard bekommen. Wir durften dann nicht antreten.
Oh, ja. Das schmerzt.
Das schmerzt.
Aber umso erfreulicher war das Kennenlernen der erste Mal mit Canepi.
Oh ja.
2018.
Unglaublich. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich dann irgendwann diese Günter Bresnik-Stelle in meiner Vita hatte und ich war 2017 bei den US Open als Zuschauer, habe da quasi Urlaub gemacht und war dann auf dem Rückweg am Flughafen JFK in New York und beim Einchecken steht 5 Meter vor mir Kaya Kanepi. Und die hatte gerade Viertelfinale gespielt. Die hat da immer sehr erfolgreich gespielt bei dem Turnier. Hatte also einen Scheck über $500.000 in der Tasche. Und ich dachte, wow, die würde ich so gern kennenlernen, weil ich wollte ja weiterhin mit Profis arbeiten. Und dachte, das könnte eine Gelegenheit sein. Aber ich kann die doch jetzt nicht anquatschen. Die ist müde, die will nach Hause. Nee, das lasse ich bleiben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ins Flugzeug gestiegen und neben mir war noch ein Platz frei. Und jetzt dürfen alle raten, wer sich neben mich gesetzt hat. Kaya Kanepi. Und dachte ich, okay, das ist ein Wink des Schicksals. Den Volley musst du jetzt wegmachen, sozusagen.
Ich hätte gedacht, Oliver Deletre, aber gut.
Nee, auch sehr gut. Und ich dachte, wie mache ich das jetzt? Ich habe jetzt 8 Stunden bis Frankfurt Zeit, das hier irgendwie zu einem Kennenlernen zu bringen. Und dann fiel mir ein, ich habe doch so viele Tennisfotos auf dem Laptop. Ich habe den einfach aufgeklappt und habe dann die US Open Fotos auf dem Laptop angeschaut und habe den so ein bisschen zu ihr gedreht und das hat funktioniert.
Und Pikolöchen bestellt.
Ja, genau. Und mit Tomatensaft. Und sie hat mich dann angesprochen, was das denn sei und wer ich bin. Und ich hatte zum Glück auch mein Buch dabei.
Und dann hast du gesagt, please don't disturb me, sorry.
Ja, ja, genau, quiet please. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben Kontaktdaten ausgetauscht und dann ist erstmal nichts passiert. Und ein Jahr später, wir haben immer mal so ein bisschen geschrieben, hat sie mir bei Facebook geschrieben, oh, es geht ihr so lala, sie hat gerade keinen Trainer. Und dann dachte ich, ich sag mal aus Joke, ich kann sie jetzt betreuen. Aber wir wollten nur einen Witz machen. Und dann habe ich gemerkt, sie hat das nicht als Witz verstanden, weil ihre Reaktion war sofort auf meinen Spruch, ja, dann mache ich das. Okay, wann kannst du und was kostet das?
Hat die Geschichte ein Happy End? Sonst ertrage ich diese Podcast-Folge nicht, weil das mit De Lettre Mouté
Bitte. Sie hat ein Happy End.
Gut.
Wir sind zusammengekommen und wir haben dann zusammengearbeitet, eine erste Probewoche in Tallinn bei ihr in der Heimatstadt, in der Vorbereitung auf Sand, auf Moskau, das war dann das nächste Turnier. Mhm. Und dann standen wir das erste Mal auf dem Trainingsplatz und es war vereinbart, ich bin ihr Mentalcoach und auch Sparringspartner, aber nicht Trainer. Also ich war bewusst nicht der Tennislehrer und dennoch habe ich sie da begleitet beim Training. Und dann habe ich das allererste Mal einen Ball reingespielt von außen, so wie man das so kennt. Mhm. Und der allererste Ball, sie hat mich vorher noch nie spielen sehen, sie hat mir einfach vertraut, dass die Geschichten stimmen, die ich da erzähle. Der erste Ball flog an den Zaun, weil ich so nervös war. Ja, das war.
Ich habe um ein Happy End gebeten.
Ja, das kommt jetzt.
Gut.
Wir haben dann noch viel trainiert, sind nach Moskau gereist und sie hat in der Folge unserer Zusammenarbeit dann Halep geschlagen bei den US Open, das war damals die Nummer 1.
Moment, und du saßt in der Box oder was?
Ja.
Geil.
Gegen Halep noch nicht, ich bin später angereist, gegen Serena Williams, das war dann die nächste Runde. Mhm. Da hat sie leider verloren, allerdings nur in 3 Sätzen, da war ich dann dabei. Mhm. Und das war das Happy End. Ich kann jetzt leider nicht behaupten, dass sie gegen Halep wegen mir gewonnen hat, das ist ja völlig klar. Aber es kann auch niemand sagen, ich hätte nichts beigetragen. Und so ist es für mich ein Happy End und die Reise endete dann auch schnell wieder, aber jetzt stand die auch in meiner Vita, weswegen andere dann wieder aufmerksam zugehört haben, gerade im Damenbereich. Ja, und das prägt mich bis heute, diese Zusammenarbeit, da habe ich so viel gelernt auf dem Platz mit ihr, wir haben auch viel Sparring gemacht, genial.
Legendär, aber nicht so legendär wie die Begegnung mit Louis Lane.
Das ist wirklich eine richtig romantische Geschichte.
Oh.
Bei mir geschieht viel durch Fügung, habe ich so manchmal den Eindruck. Das wird den Zuhörern vielleicht auch so gehen. Ich war vor, ich glaube, 3 Jahren, war ich beim Pfingstturnier in Hannover und schaue da nur zu, ich war nur Zuschauer, und sehe da einen Spieler, der war in 1 gesetzt, mit einhändiger Rückhand auf dem Center Court spielen und dachte, ich habe selten so schönes Tennis gesehen. Wer ist denn das? Und das war eben Louis Lane. Und dann hat er das Turnier da gewonnen, ohne Satzverlust. Carlo Kubelic war auch dabei. Also es war, nur mal um so einen Namen zu sagen, es war wirklich sehr, sehr gut besetzt. Carlo Kubelic, auch ein ATP-Spieler. Hm. Und da dachte ich, wow, das hat mich so inspiriert. Dann habe ich den recherchiert. Dann habe ich ihn recherchiert bei Instagram und habe ihn schnell gefunden und habe ihn angeschrieben. Und interessanterweise, wir haben ja ein großes Challenger in Braunschweig. Der Turnierdirektor war mal mein Trainer, als ich ein Kind war. Hm. Und da habe ich einfach mich richtig aus dem Fenster gelehnt und habe zu Louis gesagt, du, ich fand das so genial, wie du spielst. Hättest du Lust, mit einer Wildcard beim Challenger in Braunschweig aufzuschlagen, in der Quali? Ohne das vorher abzusprechen. Ich habe da gar nichts zu melden. Aber ich wollte Louis unbedingt was anbieten. Louis war natürlich total dankbar und offen und hat super freundlich reagiert. Und dann hat das glücklicherweise geklappt. Mhm. Also ich habe einfach Glück gehabt. Danke auch nochmal an Volker an dieser Stelle, falls er zuhört.
Volker?
Jecke. Genau. Der ist bis heute Turnierdirektor. Mhm. Naja, und dann kam Louis nach Braunschweig, hat die erste Runde gegen Henry Squire gewonnen, muss man sagen. Also das
guter
zeigt auch ein bisschen,
Spieler.
Genau, das zeigt auch, wie gut Louis Lane spielt. Man muss sagen, Louis hat den ersten gewonnen und dann musste Henry aufgeben. So viel Fairness muss sein. Und in der zweiten Runde, Quali, hatte Louis Matchball. Hat dann nach Matchball leider verloren. Es war wirklich richtig bitter. Und dann dachte ich, mein Gott,
wie bitter. Hast du ihm die Kohllöffel-Geschichte vorher erzählt?
Das nicht, aber es hat mich getriggert wegen der Kohllöffel-Geschichte. Hm. Und ich habe dann Louis gesagt, weil ich dachte, ich muss irgendwas tun, dass diese Woche für ihn erfolgreich war. Und dann habe ich ihm ein Sponsoring angeboten und wir haben dann angefangen, zusammenzuarbeiten. Einfach ein genialer Typ, muss man so sagen. Also eine super schöne Geschichte, wie eine Fügung. Und so sind wir zusammengekommen.
Wo ist Louis Lane heute?
Der trainiert viel in Kopenhagen, hat da eine WG, kann oft mit den Davis Cup-Spielern aus Dänemark trainieren. Reist von ITF zu ITF, also er macht die berühmte Ochsentour, verdient sich sein Geld überwiegend durch Liga-Einsätze in mehreren Ländern. Unglaubliches Potenzial, der Knoten muss einfach noch platzen, das ist ja oft so, du brauchst mal die perfekte Woche, wenn du eine Wildcard bekommst, anders wird es einfach schwer.
Mhm. Klar, ja, ich habe gestern kleine Info am Rande, mit dem Gast, der jetzt vor dir gerade da war, Christoph Negritu,
ja.
In den ich mich ja in Koblenz Blitz verliebt habe, der jetzt die Nummer 297 der Welt ist. Also erstmals unter die 300 geackert mit um die 30 Jahre. Mhm. Oh, dann hat er da gegen Italiener gespielt, in drei Sätzen verloren, gegen den er letzte Woche auch schon in drei Sätzen verloren hatte.
Ja.
Mhm. Ersten Satz 7-5 gewonnen, aber ich gucke mir wirklich auf Challenger-Tour, da auf der ATP-Seite kann man für Ume raufklicken,
ja.
Manchmal. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber habe ich mir das Match reingezogen.
Cool.
Ja, ja. Und richtig mitgelitten. Und waren auch noch irgendwie harter Talk mit dem Schiri und mit dem Publikum. Das ist das Doofe, wenn du dann keinen Kommentator hast und du hast echt nur so eine Kamera, die auf den Platz gerichtet ist.
Absolut.
Und dann denkst du, hä, was passiert denn da jetzt gerade? Worüber richtet er sich denn auf?
Ja.
Aber wahrscheinlich hat irgendein Zuschauer irgendwas reingerufen oder nicht. Hm. Wie auch immer. Negritu, ich bleib dir treu. Christoph, ein anderer Christoph.
Ja.
Ich drück dir weiter die Daumen.
Super Spieler, ja, finde ich.
Ja, geil. Er lässt sein Herz auf dem Platz. Und er hat sich die Haare abrasiert. Deswegen
ach,
bitte
ja.
Hohe Verwechslungsgefahr jetzt.
Ja.
Hat nicht mehr diesen langen Agassi Haarzopf.
Das ist eine richtige Persönlichkeit, ne? Der sticht raus.
Ja, finde ich auch. Genau, der ist mir echt aufgefallen. Da sind ja, ja. viele deutsche Spieler bei solchen Turnieren.
Mhm.
Aber der ist wirklich sehr aufgefallen.
Cool.
Christoph, bist du bereit fürs Tennisabitur?
Oh, sehr gern, darauf freue ich mich jetzt seit Wochen.
Ja? Aber ich glaube, ich schätze dich ja so ein, du bist ja echt auch weit rumgekommen, hast viel gesehen. Also du wärst so potenziell geeignet, auch Telefonjoker zu sein bei Wer wird Millionär, wenn es eine Tennisversion gäbe.
Ja, vielleicht.
Ja, ja, würde ich sagen, so, ja, den Christoph, den würde ich so in diese Top 3 reinpacken.
Mhm.
Spontan.
Ich bin gespannt, ob ich das beweisen kann.
Genau, ich muss ja ein bisschen Druck aufbauen hier.
Absolut,
ja?
das ist dir gelungen.
Wir wollen das ja nicht so einfach gestalten.
Ja.
Und ich habe ja hier die Top 15, die Siegquote bei den Herren.
Mhm.
Von diesen, wir sind ja ungefähr gleich alt,
ja,
5 Jahre
eine
immer.
Generation.
Eine Generation, danke, genau.
Ja.
Und du kannst dich ja auch dann an Becker 85 erinnern. Du kannst dich nicht an McEnroe und Nendel erinnern, wahrscheinlich, das würde mich wundern. Also
schwierig.
Anfang der 80er zumindest.
Ja,
sondern
richtig.
Eher, wenn sie gegen Becker mal gespielt haben, dann.
Genau,
ne? Aber das ist so, das sind so, um dir einen Hinweis ja auch zu geben, so in den Top 15 sind da sehr viele vertreten, die höchste Siegquote haben. So,
ja.
Jetzt fangen wir mal ganz einfach an. Welcher Tennisprofi, der vielleicht auch noch spielt, hat denn die höchste Siegquote?
Das heißt, gewonnene Matches in Prozent.
Gewonnene Matches in Prozent. Und dann würde ich gerne eine Zahl hören.
Also das müsste Djokovic sein.
Jawohl. Was meinst du? Wie viel hat der? Natürlich ändert sich das fortlaufend, deswegen
natürlich.
Bitte ich um Verständnis. Jetzt nagelt mich nicht drauf fest. Aber das wird sich minimal ändern, weil der, um dir noch ein bisschen Zeit zu geben, auch zum Stand, als ich die Seite hier ausgedruckt habe, hat er 1346 Matches gespielt.
Ja.
Ey, lass das jetzt 1400 sein, keine Ahnung. Irgendwas um bei.
Ja, ich denke laut und frage mich, ob er die 70 geknackt hat. Ich sage 72% Siegquote.
83,51%.
Boah, so weit vorbei.
So. Und jetzt kennst du ja dieses Spiel. Von den 15, wie viel traust du dir aufzuzählen?
10.
10?
Ja, ja.
Das ist eine laute Ansage. Okay. Da würde ich nicht überbieten jetzt. Ich würde nicht 11 sagen, aber ich habe ja auch
keine Liste von
Belegen. All-time, genau.
Ja.
Und ich gebe dir noch einen weiteren Hinweis. Auf Platz 15 ist ein Amerikaner, der eine Quote hat mit 74,18%. Um das auch nochmal...
Wow.
Um das nochmal abzurunden. Also das heißt, die haben alle Minimum 3 von 4 Matches gewonnen oder mehr. So,
ja,
um das mal ganz einfach zu halten. Und dann weicht das natürlich da minimal ab, logisch.
Ja.
Also, mit Djokovic haben wir einen. Du sagst 10, schaffst du.
Ja.
Sag nochmal.
Gut. Connors...
Jawohl.
McEnroe, Sampras.
Ja.
Agassi.
Ja.
Nadal, Federer, Murray.
Nadal, Federer,
Murray
sehe ich hier nicht.
Wow, okay.
Aber egal. Warte mal, du hast schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja. Lendl.
Ja.
Edberg. Borg.
Ja. Borg. Ja, guck mal, Bing, hast du schon mal 10? Ja. Jetzt mach mich nicht fertig. Und
ich überlege gerade, wer noch so erfolgreich war bei den Grand Slam Turnieren. Also die einen sind Hewitt.
Wer hat denn gespielt, als du in Gummistiefeln 4 Jahre alt warst?
Kevin Curran?
Nein. Hast du Becker schon gesagt?
Der wäre jetzt dann vielleicht noch gekommen, ich will jetzt nicht lügen, aber ja, Boris Becker.
Ja, auf Platz 10 mit 76,91% Siegquote. Stark. 927 Matches immerhin.
Wow.
Okay, aber das jetzt hast du wirklich dann noch, also Andy Roddick an 15, auf den wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen.
Ist Del Potro dabei?
Nee.
Okay.
Arthur Ashe noch, okay. Vilas und Rod Laver.
Ah, okay, alles klar.
Bin ganz alten. Aber du, Aufgabe erfüllt. Hut ab.
Danke.
Aber ich habe ja noch eine kleine Ergänzungsfrage.
Ja.
Weil du Damentennis ja angesprochen hast. Ja. Martina Navratilova. Mhm. Linkshänderin, Vieh-Surf-Volley gespielt.
Ja.
Die hat die längste Siegesserie auf der WTA-Tour hingelegt. Heißt?
Matches in Folge
X gewonnen. Folge im Matches gewonnen. Wie viele? Was meinst du? Ich gebe der Abweichung plus minus 10%.
Ja. Okay, ich denke wieder laut und messe das an Nadal, der auch eine extrem lange Serie mal auf Sand hatte. Bei den Damen waren es, glaube ich, noch mehr. Ich schätze 69 Matches.
Das ist stark. 74.
Wow.
Das ist wirklich stark. Das ist fast eine Punktlandung.
Unter uns.
Ja.
Findest du, das sagt was über das Damentennis aus?
Ja, natürlich sagt das was über das Damentennis aus. Du hattest ja, würde ich mal pauschal so behaupten, damals im Damentennis zumindest schon lange Äras. Also ja. Steffi war eine Zeit lang unbesiegbar. Du hast längere Zeit immer eine Dame gehabt, die an einen stand und als unbesiegbar galt.
Ja.
Selesch hatte dann leider dieses Attentat halt, die war auch eine Zeit lang unbesiegbar. Dann die Hingis, jetzt muss ich selber überlegen, dann Williams auch. Und jetzt hast du ja diese irre hohe Fluktuation.
Was gut ist.
Die diese These wiederum auch total widerlegt.
Ja.
Ist die Frage an dich, braucht ein Sport wie Tennis so ein Top-Duell, Top-Trio, braucht man eine klare 1, 2, 3, damit sich auch der Fan in Timbuktu und in Hintertupfing für den Sport interessiert oder sagt er auch so, ja, ich weiß gar nicht, wer da an eins ist. Das ist ja immer doof eigentlich.
Ja. Ich glaube, es braucht unbedingt mehr als einen Spitzenreiter. Also ich erinnere mich, dass man bei jedem Turnier dachte, wenn Swiatek gemeldet war, okay, ist klar, wer gewinnt. Das ist brutal langweilig.
Stimmt.
Das war eine Zeit lang so. Das ist jetzt wieder viel, viel besser, sodass man auch Rivalitäten sieht und man vorher nicht genau weiß, wer gewinnt. Das werden Fans natürlich anders sehen. Die wünschen sich dann, dass immer das eigene Vorbild gewinnt, ist völlig klar. Die Rivalitäten um die Big Four. Andy wird mir da mal ein bisschen zu viel vergessen, deswegen sage ich gerne Big Four.
Aber statistisch kannst du den da nicht mit reinrechnen, finde ich.
Das stimmt.
Das ist das. Also er hat zufälligerweise fast den gleichen Jahrgang.
Ja.
Nur wenn du dir die Erfolge anschaust, also.
Ja. Ja. Das ist interessant, wie immer diese Benamung entsteht, obwohl das rechnerisch vielleicht gar nicht aufgeht, ne? Absolut.
So.
Aber ich will darauf hinaus.
Geschenkt, geiler Typ.
Es tut unheimlich gut, wenn eine sehr gute Gruppe am Start ist. Und es braucht aber viel mehr noch, damit auch aus Hintertupfingen jemand gerne zuschaut, Typen. Weil auch jetzt gibt es unfassbar geile Spieler, aber mir fehlt so ein bisschen dieses Typsein. Deswegen finde ich Bublik zum Beispiel so toll oder Shelton. Das sind Typen. Wenn immer Sinner gewinnt, immer Alcaraz im Finale, die spielen genial. Aber unter uns zum Zugucken finde ich es ziemlich öde. Weil jeder Ballwechsel ist mehr oder weniger 500 Mal Vollgas. So. Da fehlt die Abwechslung. Surf und Volley gibt es kaum noch. Das bringen die dann wieder mit. Also
Typen, du magst das variable Spiel auch.
Absolut, absolut.
Ja. Was mir auffällt, wenn ich so Tennis schaue, dass ich, hängt das mit meinem Alter zusammen, ich weiß nicht, aber alle, die so Mitte 30 sind und dann noch Turniere spielen, eigentlich durch die Bank drücke ich ihnen die Daumen. Also sei es Morfis. Ja. Wenn du mich gefragt hättest vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, ja, Morfis ist ganz cooler Spieler. Aber wenn er jetzt spielt, ich, Ich würde für den applaudieren und jubeln. Wawrinka, ich würde für den jubeln.
Der ist 40 geworden jetzt.
40, ne? Also den könnten wir bei uns in die Mannschaft einbauen. Wenn er das hört, könnte er an 2 oder 3 eingebaut werden. Herrn 40
ist bei Tennistransfer ist er schon eingetragen. Nein, Spaß.
genau über sucht, die Plattform. Er sucht Herrn 40 in der Mannschaft.
Unser bester Spieler auf Tennistransfer in der Kartei sozusagen war 220 ATP, also wirklich eine Ansage.
Wow.
Aber nicht mehr aktiv, das sei dazu gesagt.
Ah, okay. Ja. Nee, also wir haben da sicherlich irre viele Schnittstellen und ich bin mir ganz sicher noch ganz, ganz viele Anekdoten, die wir hier fortsetzen könnten und name-droppen. Ja. Also es macht eine große Freude, mit dir über Tennis zu sprechen.
Dankeschön.
Christoph, das Tennisabitur hast du bestanden, wie yes. alle anderen auch, mit einer 2- Pauschalnote für alle. Hier wird nicht irgendwo differenziert drauf geguckt. Ja. Nee, also Hut ab. Das war wirklich stark. Und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen für deine Plattform Tennistransfer.
Danke dir.
Also es macht total Sinn, ja, sich da anzumelden. Wirklich, ich werde ja auch oft kontaktiert. Mhm. Ich bin Trainer, ich suche was. Kennst du noch einen Spieler? Wirklich, gestern noch mit irgendjemandem telefoniert. Und zukünftig mache ich mir das Leben aber mal ganz einfach. Aber mal ganz einfach. Und sag, geh auf Tennistransfer und werde da fündig. Es gibt wirklich genau, dann gibt es einen Bedarf. Punkt.
Absolut.
Und der muss irgendwo abgebildet werden und der muss digital abgebildet werden, weil so werden dann auch wieder Vereine die richtigen Spieler finden. Es gibt ja auch teilweise Vereine, die Mannschaften, die sich vom Spielbetrieb abmelden müssen, leider.
Ja.
Da würde ich mir auch wünschen, dass Tennis ein bisschen deregulierter ist. Hm. Ein bisschen mehr Spielgemeinschaften zum Beispiel zulässt, um es auch diesen, also ich bin da jetzt nicht von betroffen, aber um gerade dann vielleicht auch auf in der ländlichen Region da mehr Spiele zu ermöglichen. Und manchmal ist das wirklich ein relativ starres System, wo ich mir denke, worum geht's eigentlich? Gerade ab einer gewissen Altersklasse, klar, auf der einen Seite ist es vielen Menschen wichtig, eine gute LK zu haben, so wie es beim Golf ja auch einigen Leuten wichtig ist, ein gutes Handicap zu haben. Das respektiere ich und das verstehe ich. Manchmal frage ich mich aber auch, wie kommt denn diese LK denn zustande? Wie ist zustande gekommen, mein Freund? Also deswegen hängen das mal nicht so hoch. Ja. Aber dann gibt es ja noch die Zielgruppe, zu der ich mich zähle. Ich spiele gerne in einer Mannschaft, also total gerne. Über alles geht das für mich. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Punktspiel und Turnier, würde mich immer für ein Punktspiel entscheiden. Mhm. Meine subjektive Meinung. Aber ich würde mir auch wünschen, das merken, und da gibt es auch einen Riesenmarkt und ein Riesenbedürfnis, so einfache Turnierchen, wo Leute zusammenkommen, die auf Spaß spielen, vielleicht sogar auf Zeit, also wirklich vom Spielmodus eben nicht dieses 2 Gewinnsätze und dann Tiebreak, sondern das kriegen die meisten körperlich gar nicht mehr abgebildet und schon gar nicht 2 oder 3 Tage hintereinander, sondern einfach wirklich so ein Tagesevent. Ich habe das ja schon mal gemacht, auch mit Lars dann, so ein Doppelturnier, wo 4 Doppel gespielt wird und wo einfach dann vielleicht auch mal ein recht guter Spieler mit einem nicht so guten zusammenspielt. Wir beide wissen auch, man freut sich total, absolut, mit einem viel besseren zusammenspielen zu dürfen mal, so einen dollen Aufschlag mal zu returnieren. Ja. Und ich glaube, da gibt es ein riesen Bedürfnis auch. Und lokale Turniere, Vereinsbattles zwischen dem Verein A und B aus dem gleichen Dorf, aus dem gleichen Stadtteil. Das haben wir jetzt auch bei mir im Club in der Blumenau mal gemacht, letztes Jahr zur 100-Jahr-Feier. Hat super funktioniert. Mhm. Haben wir die beiden Nachbarvereine eingeladen und über alle Altersklassen hinweg dann da im Prinzip gezockt. Und danach alle Bierchen getrunken. Man über 100 oder 150 Leute auf der Anlage. Super. Wo sonst 20, 30 Leute sind. Und solche individuellen Geschichten würde ich mir mehr wünschen. Und dass man die eben auch digital abbildet. Aber das scheint im Moment, sehe ich das nicht. Das ist echt schwer, leider. Und dass da die Vereine untereinander im Ehrenamt auch an der Belastungsgrenze sind, ist doch vollkommen klar, dass die nicht auch noch sagen, jetzt mache ich das auch noch.
Absolut.
Und dann müssen wir auch noch einen Termin finden. Aber das nur so als Stichwort. Ich wünsche mir irgendwie, irgendwo, unabhängig von Tennistransfer, vielleicht kriegt man das da auch schlau integriert, eine Plattform für Turniere der entspannten Leute, die nicht auf LK geil sind. Wenn du verstehst, was ich meine.
Eine super Idee. Ja. Wir haben ja nicht ohne Grund den Slogan, das vielleicht noch zum Schluss, Game Changing Connections, weil wer hat sich nicht durch Tennis schon alles kennengelernt, ja? Und dann arbeiten die zusammen, dann entstehen Kinder, weil sich ein Pärchen gefunden haben, etc. Und wenn wir jetzt Menschen zusammenbringen über die Plattform, soll eben das Ziel sein, übers Tennis hinaus. Deswegen kann ich auch nochmal die Frauen aufrufen. Es gibt noch keine einzige angemeldete Frau, das ist sehr interessant. Das spricht besonders dafür, sich anzumelden, weil ihr findet viele, viele aktive sportliche Tennisspieler auf Tennistransfer. Um die Frauen auch so ein bisschen anzusprechen. Aber es ist wirklich so, noch keine Frau. Ich freue mich auf die erste, die kriegt erstmal einen Tennispoint-Gutschein von 100 Euro. Habe ich mir gerade ausgedacht, mache ich wirklich. Ich werde das dann bei Insta teilen.
Das ist stark. Und ich packe noch aus meinem D76-Shop dann ein paar Produkte mit drauf für die erste
Frau. Das ist ein Deal. Super, cool.
Wunderbar.
Danke dir.
Prima. Also, vielen, vielen Dank an dich, Christoph. Und ja, wir bleiben sicher in Kontakt.
Sehr gern.
Freue mich. Tschüss.
Bis bald. Danke, macht's gut. Ciao.
Tschüss. You cannot be serious.
Hallo liebe Tennisfreunde, demnächst ist es soweit, ich komme mit Felix Greve nach Hamburg und zwar am 26.04. in den HTC Blumenau und am 27. April nach Blankenese in den Tennisclub. Wir bringen dort unser Buch Enjoy Your Game auf den Court und trainieren gerne mit euch. Bei uns geht es darum, die Störung zu reduzieren und das Potenzial ein bisschen hervorzubringen. Das Ganze ist natürlich für alle Altersklassen, für alle Leistungsklassen gedacht. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Mach's gut, bleib fleißig am Ball und bis bald in Hamburg.
Der Mann, der sich um alles im Hintergrund kümmert und das alles organisiert, ist Tom Heinkel. Und bei dem könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es gibt ein paar Restplätze. Also seid schnell und dann freuen sich Patrick und ich darauf, euch Ende April zu sehen.